Mein Max. Eine Reihe von uns für Sie hier auf RBB Kultur. Unter dem Schlagwort Mein Marx fragen wir Prominente nach ihrem Verhältnis zum Werk von Karl Marx. Heute und jetzt gleich Gregor Gysi, Jurist, Autor, gern auch mal Entertainer, außenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag. Gregor Gysi, herzlich willkommen bei RBB Kultur.
Ich grüße Sie ebenso herzlich, Herr Klaus.
Herr Gysi, wann ist Ihnen denn Marx oder das Werk von Marx das erste Mal begegnet?
Ja, also ich weiß nicht. Ich nehme an, in der Schule. Und zwar dadurch, dass als die Langhaarige nicht gewollt waren und etwas verfolgt wurden von der Polizei, zwei Mädchen eine Wandzeitung machten mit den Bildern von Marx und Engels, die ja auch lange Haare hatten, und der Frage, was denen heute passieren würde. Und da habe ich mich dann angefangen, glaube ich, etwas näher mit Karl Marx zu beschäftigen.
Mit Freude oder doch eher mit Widerwillen? Ich erinnere mich an meine Schul- und Studienzeiten in der DDR, an Marxismus, Leninismus eher mit Widerwillen, zumal ich dann auch nach dem Ende der DDR erfahren habe, dass Marx ja ganz schön eingekürzt worden war in den Ausgaben, die wir lesen konnten.
Ja, mit Ausnahme der Gesamtausgabe, aber wer greift schon gerne zu so viel Bänden? Das ist wahr. Ja, das war schon anstrengend gelegentlich. Vor allen Dingen war es ja nicht nur die marxistisch-leninistische Philosophie, es war ja auch noch die politische Ökonomie des Sozialismus und des Kapitalismus, die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung und nicht zu vergessen, der wissenschaftliche Sozialismus-Kommunismus. Das begleitete mich auch im Studium.
Und was ist davon geblieben?
Naja, es ist bei mir immer etwas geblieben, das hat auch mit dem Jura zu tun, mit logischem Denken. Auch die Frage der Analyse der ökonomischen Verhältnisse. Marx war schon ein besonders kluger Mann, das muss man sagen, der mit dem Kapital auch ein großes Werk vorgelegt hat. Aber in erster Linie hat er natürlich die Gesellschaften analysiert, bis zur Entstehung des Kapitalismus, auch die Befreiungstaten, die die Bourgeoisie im Verhältnis zu den leibeigenen Bauern vollbracht hat. Dann aber, wie neue Unterdrückungsverhältnisse entstehen im Kapitalismus. Und zum Sozialismus hat er sich ja recht wenig geäußert. Deshalb behaupte ich immer, im Staatssozialismus wurde Marx auch missbraucht.
Können wir ihn heute noch gebrauchen?
Ja, und ich finde, wir könnten als Deutsche auch ein bisschen stolz auf ihn sein. Ich schwöre Ihnen, die Franzosen und Französinnen haben eine andere politische Kultur. Wenn Marx ein Franzose gewesen wäre, würden mindestens 4 Universitäten seinen Namen tragen. Inzwischen ist es in Deutschland so, dass keine einzige Universität seinen Namen trägt. Das verstehe ich nicht. Man kann ja auch kritisch mit ihm umgehen. Aber es wird eigentlich höchste Zeit, dass dies geschieht. Ich habe zwar der Uni in Aachen den Namen verliehen, aber war ja nicht direkt zuständig, sodass das nicht gilt.
Sie haben, bevor Sie Jura studiert haben, was ganz anderes gelernt in Richtung Tierzucht, wenn ich richtig informiert bin. Das heißt, Sie sind ein Mann von Anfang an der Praxis und der Theorie gewesen. In der Praxis, Marx, der große Theoretiker, in der Praxis, sei es in der Tierzucht, sei es heute als Kassiererin im Supermarkt, sei es als Journalist oder als Jurist, können wir Marx da auch noch gebrauchen? Sollten wir ihn alle viel öfter wieder mal lesen?
Also ich finde ja bestimmte Werke von ihm besonders spannend, zum Beispiel auch das Kommunistische Manifest, weil er dort eben die Freiheit so definiert, dass es Freiheit in der Gesellschaft nur gibt, wenn es die Freiheit des Einzelnen gibt, was ja ganz wichtig ist, das auch heute zu sehen. Und in der DDR wurde das nun noch deutlich weniger gesehen als heute. Das Zweite ist, dass er eben auch immer die ökonomischen Abhängigkeiten beschreibt und immer auch die wichtigen Nuancen sieht. Also dass zum Beispiel gab es mal die Forderung in der Arbeiterbewegung, dass alle Werte, die Arbeiter schaffen, müssen auch als Lohn an sie ausgezahlt werden. Aber dann weist er darauf hin, da gibt es keine Krankenhäuser, nichts etc., dass das so einfach alles nicht geht. Das finde ich ist wichtig. Und die Maschinenstürmer zum Beispiel, die eben den technischen Fortschritt verhindern wollten, die hat er ja kritisiert. Und das ist spannend. Das können wir auf heute übertragen. Führt denn die Digitalisierung dazu, dass Arbeitsplätze wegfallen? Das hat ja dann keinen Sinn, die Computer zu stürmen, sondern müssen wir uns eben eine gerechte Arbeitsverteilung vorstellen. Also ich finde schon, man kann was damit anfangen. Nun weiß ich aber auch, eine alleinerziehende Kassiererin mit 2 Kindern, wann kommt die schon dazu, Karl Marx zu lesen? Also das will ich ihr auch gar nicht zumuten. Dann müssten wir beide es vielleicht in Kurzfassung ihr schildern oder zu lesen geben.
Und ihr eher den Rat geben, zu stürmen oder sich zurückzuhalten?
Nein, nicht stürmen, aber immer die Zusammenhänge bedenken und kämpfen. Kämpfen, auch mit Leidenschaft kämpfen, dass sie gerechter entlohnt wird. Wir haben ja jetzt während der Pandemie festgestellt, wie wichtig Verkäuferinnen und Kassiererinnen sind, Krankenschwestern, das Pflegepersonal, die ganzen Beschäftigten in der Logistik. Nur die verdienen alle zu wenig, deshalb sind es ja auch Frauenberufe. Denn wir Männer sind so, wenn man schlecht verdient, schicken wir eben gerne die Frauen hin.
Haben Sie das auch so gehalten als Privatmann?
Nee, dazu hatte ich keine Chance, weil meine Frauen alle studiert hatten und schon entsprechende berufliche Chancen genutzt haben. Aber schauen Sie es sich in der Gesellschaft insgesamt an. Frauenberuf heißt immer übersetzt schlecht bezahlt. Und das geht nicht mehr. Wir sind viel zu sehr angewiesen auf solche Berufe. Und wenn jetzt, wissen Sie, da geht's bei der Pflege auch nicht so um 3-4% mehr. Da müssen mal so 200, 300 Euro mehr bezahlt werden. Und wenn das die Arbeitgeber nicht können, dann muss es einen staatlichen Zuschuss geben. Also wir müssen da wirklich als Gesetzgeber auch handeln.
Darüber reden wir seit Jahrzehnten. Warum tut sich nichts?
Ja, das liegt, hat viele Gründe, weshalb sich in der Politik wenig tut. Der erste Grund besteht darin, dass sie immer nicht vorbeugend tätig ist, sondern immer erst, wenn etwas passiert. Und das hängt damit zusammen, dass vorbeugende Tätigkeit schwerer zu erklären ist. Wenn wir, sagen wir mal, in den Flüchtlingslagern im Nahen Osten vor 2015 schon geholfen hätten, was eben nicht geschehen ist, dann wäre das eine vorbeugende Tätigkeit gewesen, um Fluchtursachen abzubauen. Und die ist schwerer zu erklären, als wenn so viele Flüchtlinge kommen 2015. Dann konnte die damalige Kanzlerin auch hinfahren, ich glaube nach Libanon ist sie gefahren und nach Jordanien und hat vor Ort geholfen. Dann schimpft auch niemand mehr. Dann ist das klar und das müssen wir wirklich verändern. Wir müssen endlich lernen, vorbeugend tätig zu werden.
Und ein entscheidendes Stichwort, das Stichwort Umverteilung, was sagen Sie dazu?
Natürlich, der Kapitalismus kann einiges. Wer das bestreitet, das sage ich auch immer den Linken, der nimmt Realitäten nicht zur Kenntnis, aber es gibt auch vieles, was er nicht kann. Er kann zum Beispiel den Frieden nicht sichern und vor allen Dingen kann er keine soziale Gerechtigkeit herstellen. Er neigt immer dazu, den Reichtum in wenigen Händen zu konzentrieren und die Armut zu verbreiten. Und ich sage ihm mal, das geht nicht gut und das geht auch nicht lange gut. Und kein Mensch kann so fleißig sein, dass er wirklich Milliarden verdient hat. Und ich will ja da gar nicht maßlos sein. Aber wir brauchen eine andere Form der Gerechtigkeit, weil in unserer Gesellschaft alles die Mitte bezahlt. Wirklich alles. Die mittleren Einkommen und der Mittelstand. Es ist ganz interessant, sich das anzuschauen. Die Selbstständigen können es nicht. Arbeitnehmer und Arbeitnehmer leisten natürlich ihren Anteil durch die Lohnsteuer und vieles andere. Aber Hartz-IV-Empfängerinnen und so weiter kannst du natürlich daran nicht beteiligen. Und warum muss alles die Mitte zahlen? Weil wir uns nicht von oben es gerecht holen. Und da sage ich immer den Linken und verschrecke sie und den Mittelstand und verschrecke ihn, wenn sie nicht ein Bündnis eingehen, wollen sie nur über eine gerechte Besteuerung der großen Banken und Konzerne reden, aber sie nicht erreichen, nicht wirklich realisieren. Das ist der Punkt. Die müssen da in der Frage wirklich zusammengehen, damit wir endlich eine gerechte Besteuerung auch der Großen bekommen. Und alles, was wir jetzt machen, zeigt doch, wie wichtig es ist, diese Steueroasen zu schließen, die ja alle bewusst gegründet worden sind. Monaco und viele andere Einrichtungen. Und die müssen wir einfach schließen. Sonst finden die Konzerne immer Wege, keine oder möglichst wenig Steuern zu bezahlen.
Zu wem gehören Sie eigentlich selbst, Gregor Gysi? Zum Mittelstand, zu den Großen?
Nein, was mein Einkommen betrifft, gehöre ich natürlich zur oberen Mitte, sagen wir mal, ganz klar. Aber als Anwalt würde ich mich nicht als Mittelstand bezeichnen. Aber ich mag die Mittelständler auch auf ihre Art, wenn sie sich vor allen Dingen anständig um ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kümmern. Die gibt es ja, gibt natürlich auch immer schwarze Schafe, das weiß ich. Nur sie leiden darunter, dass immer sie alles zu bezahlen haben. Und genauso wie die mittleren Einkommen, da gibt es ja einen Steuerbauch, den haben wir seit Jahrzehnten. Dieser Steuerbauch trifft eben die mittleren Einkommen. Da habe ich mal mit jemandem von der FDP gesprochen und habe gesagt, ihr seid doch, nennt euch doch immer Partei der Mitte. Ihr habt so viele Jahrzehnte in der Bundesrepublik regiert. Warum ist dieser Steuerbauch noch nie abgeschafft worden? Da haben sie mir erklärt, zu teuer. Da habe ich gesagt, nein, weil er nicht den Mut hat, oben mehr zu nehmen. Und wer den Mut nicht hat, kann nicht ernsthaft behaupten, Partei der Mitte zu sein. Und genauso ist das mit dem Mittelstand. Nicht die Solo-Selbstständigen muss da heranziehen. Alles bezahlt der Mittelstand. Und der frühere Präsident des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft, Ohufen, der leider durch einen Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist, dem habe ich zum Geburtstag gratuliert. Und da hat er mir gesagt, der Konzern X hat gerade den Gewinn Y gemacht und muss dafür 100 Millionen Euro Steuern bezahlen. Wenn Sie oder ich den Gewinn gemacht hätten, müssten wir jeweils 1,1 Milliarden Euro Steuern bezahlen. Und da hat er mich gefragt, woran das liegt. Und da habe ich ihm gesagt, das liegt daran, dass der Bundestag falsch zusammengesetzt ist, wozu auch er einen Beitrag geleistet hat. Na, da mussten wir zwar beide etwas lachen, aber das ist die Wahrheit. Wir müssen mal den Mumm haben, die Großen gerecht angemessen. Ich sage nicht unverschämt, nicht enteignen, aber gerecht angemessen heranzuziehen.
Sagt der Jurist, sagt der Politiker Gregor Gysi, zu Gast bei uns im Gespräch hier auf RBB Kultur. Herr Gysi, gönnen wir uns einen Moment des Albernseins. Ich habe vorhin gesagt, dass Sie auch Entertainer sind. Dies gerade ganz aktuell, nämlich gestern, heute und morgen in Berlin im Admiralspalast in der Rocky Horror Show. Als Erzähler tragen Sie da so wie die Hauptfigur Frank Entwürter etwa auch Strapse zur Schau?
Ja, selbstverständlich nicht. Ich trage einen Smoking, das ist wirklich ganz witzig, weil ich den vor 40 Jahren gekauft habe in der DDR, ziemlich teuer, aber für den Markt der DDR, und es war ein Produkt der Bundesrepublik Deutschland.
Also in einem Exquisit, wie die Läden damals hießen.
Ja, wissen Sie, in der Leipziger Straße gab es doch so ein Rondell. Das war relativ teuer da.
Da bin ich immer drum rumgegangen damals und habe gedacht, oh, würdest du dir auch gern mal leisten, konnte ich nicht.
Ja, ich war ja Rechtsanwalt und verdiente ja nicht schlecht. Aber wissen Sie, ich war da drin und sah plötzlich diesen Smoking und auch noch in meiner Größe. Und dann habe ich mir den aus schwachsinnigen Gründen gekauft. Ich liebte dort übrigens den 23. Dezember. Da stand immer eine Schlange von etwa 80 Männern vor dem Stand, wo es französisches Parfum gab. Und die hatten alle immer noch kein Weihnachtsgeschenk für ihre Frau und standen da stundenlang miesgrämig an, um irgend sowas zu kaufen, egal ob es der Frau da gefiel oder nicht. Aber jetzt im Ernst, und diesen Anzug habe ich einmal angezogen, dann nie wieder. Nicht mal beim Empfang für die Königin Beatrice. Da stand das zwar drin, Frack oder Smoking, aber sowas mache ich eigentlich nicht. Und da habe ich mir gesagt, als Gegenbild, die sind ja alle verkleidet und so, komme ich im Smoking mit Fliege. War nicht schlecht.
Das nun auf der Bühne, warum machen Sie sowas? Erzähler in einer Rocky Horror Show.
Ja, das kann ich Ihnen sagen. Die kamen zu mir und fragten, ob ich mal einen Erzähler machen will, also nur sprechen will, in einem Musical. Und da dachte ich so an den Fiedler auf dem Dach und sowas. Ich bin ja gar nicht auf diesen Inhalt gekommen. Dann kam mein Büro und sagt, hier ist ein Vertrag, musst du mal unterschreiben. Ja, habe ich unterschrieben, habe mir den gar nicht durchgelesen. Und plötzlich wurde ich von Journalisten befragt, was ich denn in der Rocky Horror Show mache. Daraufhin habe ich mich mal damit beschäftigt, was das ist. Aber da war es zu spät, da war ich ja schon politisch, moralisch und vor allen Dingen auch juristisch gebunden. Aber wissen Sie, mal macht mir auch sowas ganz anderes Spaß. Politik ist wichtig, ich bin ja auch eben noch Autor, ich schreibe ja Bücher. Dann bin ich ja auch noch Rechtsanwalt, darf man auch nicht unterschätzen. Habe da auch einige durchaus wichtige Mandate und Verhandlungen. Und dann bin ich Moderator. Da erleben Sie mich ja so, wie Sie mich gar nicht kennen. Nämlich von der gesamten Gesprächszeit nehme ich nicht mehr als 15-20% in Anspruch, weil ich neugierig bin auf meinen Gast, egal ob der aus der Politik kommt, ob das eine Schriftstellerin ist, ob das ein Sänger ist oder ein Kabarettist oder ein Bischof. Da lerne ich das ganze Spektrum kennen und das finde ich richtig Spaß. Ich brauche alle vier Berufe und ab und zu eben auch mal sowas wie ein Erzähler in einem Musical. Aber das nächste Mal suche ich mir ein anderes Musical aus, okay?
Und das nächste Mal lesen Sie den Vertrag, bevor Sie ihn unterschreiben. Richtig, dass ein Jurist sowas macht, finde ich schon sehr komisch.
Ja, ich finde das gar nicht komisch, sondern verwerflich. Aber wissen Sie, bei der Hektik, wie sowas geschieht, passiert es halt auch mir.
Nun kommen Sie aus einer künstlerisch und überhaupt sehr spannenden Familie. Aber Ihre Schwester Gabriele Gysi ist eine bekannte Theaterfrau. Sie haben als Kind schon als Synchronsprecher gearbeitet. Ich habe mich schon oft gefragt, wenn ich Sie öffentlich erlebt habe, wieso ist er eigentlich nicht Schauspieler geworden?
Das hatte mehrere Gründe. Erstens hatten meine Eltern darüber nachgedacht und so oppositionell war ich schon, dass ich nicht machte, was meine Eltern wollten. Zweitens ist das auch ein sehr schwerer Beruf. Man muss ja jede Scheu verlieren. Das habe ich ja nun gestern eben bei dieser Show auch mitbekommen, wie sie auftreten, was sie anziehen müssen, was sie alles machen müssen. Und die können ja so von einer Sekunde auf die andere entsprechend reagieren. Mein nächster Gast im Deutschen Theater ist die berühmte Schauspielerin Ursula Werner. Und da wurde immer erzählt, die konnte Skat spielen. Und dann stürmte sie auf die Bühne als Gretchen im Kittchen und das ganze Publikum heulte mit. Ja, das musste erst mal hinkriegen. Und was ich auch nicht verstehe, ist, ich glaube, der Arthur Uhy im Berliner Ensemble ist mehr als 1000 Mal aufgeführt worden. Also ich verstehe ja, dass man 70 Mal mit Leidenschaft spielt. Aber woher nimmt man beim 750. Mal noch die Leidenschaft? Aber da erklären mir Schauspielerinnen und Schauspieler immer, das sei die Profession. Kann sein. Aber ich fühlte mich dafür eigentlich nicht so richtig geeignet.
Harter Schnitt im Gespräch mit Gregor Gysi muss sein. Sie haben als außenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke der Linken vor einigen Tagen heftig die Leviten gelesen wegen des Kriegs in der Ukraine und der Haltung der Linken dazu. Ist Bewegung in der Linken? Wie ist die Haltung der Linken im Moment zu beschreiben?
Also es ist Bewegung in der Linken. Es hat ja alle wirklich getroffen, was dort passiert ist. Und es gibt niemanden, der den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg nicht verurteilt. Die Schlussfolgerungen sind schwierig. Ich sage immer nur ein Beispiel. Ich wäre immer strikt gegen die NATO-Erweiterung gewesen, wenn Finnland und Schweden früher den Vorschlag unterbreitet hätten, doch Mitglieder der NATO zu werden. Aber wie soll ich es Ihnen jetzt verdenken? Denn sie liegen in der Nähe von Russland. Sie haben Angst, dass die imperialen Bestrebungen von Putin zunehmen. Und wenn man dort angriffe, wäre es wieder kein Bündnisfall, weil sie ja keine NATO-Mitglieder sind. Also denken Sie darüber nach, NATO-Mitglieder zu werden. Ja, mein ganzer Protest erlöscht. Wie soll ich Ihnen das vorwerfen? Das hat sich geändert. Zweitens habe ich ja immer gehofft und bis zum Schluss geglaubt, dass Putin den Angriffskrieg nicht führt. Erst als er die beiden Volksrepubliken, also die sogenannten Volksrepublik, anerkannte, da war mir klar, dass er doch sowas im Schilde führte. Ich wusste bloß nicht den Umfang. Nun liegt er vor Kiew. Natürlich kann man Kiew zerbomben, wenn man Krieg führt, aber man kann es eben auch lassen. Und deshalb hoffe ich sehr, dass die beiden Präsidenten doch zueinander finden, miteinander sprechen, die Fragen von der Krim klären, vom Donbass klären, aber eben auch logischerweise das Existenzrecht der Ukraine klären und dass der Krieg so schnell wie möglich beendet wird. Ich bin ein bisschen stolz auf meine Stadt. Die Leute kümmern sich wirklich um Flüchtlinge geradezu rührend, das muss ich sagen. Und diese Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung finde ich völlig richtig. Nun auf der anderen Seite warne ich aber vor zwei Sachen. Also der Selenskyj fordert ja immer, dass wir eine Flugverbotszone einführen. Also er will eigentlich, dass die NATO in den Krieg eingreift. Das kann der ja gerne sagen, aber die NATO darf sich auf gar keinen Fall darauf einlassen. Es gibt nämlich drei Möglichkeiten, wie ein Weltkrieg entstehen kann. Die erste Möglichkeit bestünde dann, wenn tatsächlich Putin einen NATO-Staat angreift. Dann entsteht der Bündnisfall, dann haben wir den dritten Weltkrieg. Oder wenn er eine Atombombe abwirft, dann hätten wir auch den dritten Weltkrieg. Und die dritte Variante ist, wenn die NATO direkt in den Krieg eingreift, dann hätten wir auch einen Weltkrieg. Und wir sind verpflichtet, einen Weltkrieg zu verhindern. Das muss man auch dem Präsidenten Selenskyj ganz deutlich sagen. Das geht einfach nicht, beim besten Willen nicht. Und wenn der Botschafter sagt, wir sollen einen Atomkrieg nicht fürchten, nicht davor zurückschrecken. Ja, das ist ja nun der absolute Wahnsinn. Nein, also einen Atomkrieg darf es auf gar keinen Fall geben. Das heißt, der Westen darf jetzt nicht hysterisch werden, auch was die Wirtschaftssanktionen betrifft. Wenn wir all diese Wirtschaftssanktionen durchführen, dann schädigen wir die gesamte Weltwirtschaftsordnung. Und das trifft ja nicht nur die russische Bevölkerung, die ja den Krieg übrigens nicht beschlossen hat, sondern die Führung, sondern das trifft auch die Völker der dritten Welt. Es trifft auch unsere Bevölkerung. Nicht nur, was teurer wird, sondern alles wird schwieriger, alles gerät aus dem Lot. Also deshalb sage ich, Maß bewahren. Der Krieg ist furchtbar. Ich sehe die Toten, ich sehe die Flüchtlinge, ich sehe die Verletzten, ich sehe das Leid. Furchtbar, er muss so schnell wie möglich beendet werden und deshalb möchte ich, dass die miteinander verhandeln und irgendeinen Kompromiss finden. Natürlich will Putin sein Gesicht wahren, Selenskyj will die Ukraine retten, also da muss man was finden und wahrscheinlich brauchen wir etwas, wofür ich sonst gar nicht bin, Geheimdiplomatie.
Der Bielefelder Konfliktforscher Andreas Zick rechnet nach dem Ende des Krieges in der Ukraine nur noch mit einem, wie er es nennt, kalten Frieden, analog zum Kalten Krieg. Rechnen Sie auch damit, Gregor Gysi?
Na, die Verhältnisse sind sehr getrübt und das geht nicht von einem Tag zum anderen. verändert. Da hat er recht. Trotzdem muss man sich überlegen, wie. Sehen Sie mal, wir können alle Beziehungen zu Russland abbrechen. Null Wirtschaftsbeziehungen machen. Wir dürfen immer nicht vergessen, Russland ist eine atomare Weltmacht. Und wir kriegen das Abkommen mit dem Iran, um zu verhindern, dass dort Atomwaffen gebaut wird, ohne Russland nicht zustande. Russland ist ständiges Mitglied im Sicherheitsrat, hat ein Vetorecht. Es geht doch so einfach gar nicht. So schlimm es alles ist, aber wir brauchen natürlich Beziehungen zu Russland. Und deshalb sage ich, Maß wahren, auch bei den Wirtschaftssanktionen. Ich bin ja in diesem Falle für Sanktionen gegen die russische Führung und gegen die Oligarchen. Aber bitte, eigentlich bin ich gegen Wirtschaftssanktionen, weil das immer die Bevölkerung trifft. Übrigens auch unsere Bevölkerung, aber vor allen Dingen die russische und andere Bevölkerung. Aber wenn schon, dann bitte Maß wahren. Maß wahren. Nicht überziehen. Jetzt entsteht so eine Hysterie. Die wollen jetzt die USA überhaupt kein Erdöl mehr kaufen von Russland. Deshalb schicken sie plötzlich eine Delegation nach Venezuela. Bis dahin war Venezuela so das schlimmste Land. Plötzlich verhandeln sie mit denen. Die haben nun auch zwei US-Amerikaner freigelassen, weil sie eben von Venezuela dann gerne das Öl kaufen wollen. Tja, das ist dann wieder die Aufrichtigkeit. Erst sagst du, der ist ganz schlimm, dann kaufst du aber von ihm das Öl, weil ein anderer noch schlimmer geworden ist, etc. Das ist alles schwer zu erklären, kann ich nur sagen. Deshalb sage ich, Maß wahren und so schnell wie möglich den Krieg beenden.
Gregor Gysi, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte.